Hallo und herzlich willkommen zur 83. Episode unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, ich bin Wolfgang König und zunächst begrüße ich wie immer meinen Kollegen Marc Sommer. Hi Marc.
Ja, hallo Wolfgang. Heute beschäftigen wir uns mit einer Frage, die auf den ersten Blick provoziert. Warum niemand Gesundheit kaufen will? Als wir den Titel festgelegt haben, Wolfgang, da dachte ich ja zuerst, kann man eigentlich so nicht sagen, oder? Denn Gesundheit ist schließlich eines der meistdiskutierten und auch emotionalsten Themen unserer Zeit, denn jeder will sie. Aber genau das ist das Paradoxon. Wenn Gesundheit angeblich so wichtig ist, ja, warum tut sich die gesamte Branche dann seit Jahrzehnten so schwer, in den Chefetagen wirklich Gehör zu finden? Also warum versinkt das Thema trotz Rekordkrankenständen oft in struktureller Bedeutungslosigkeit?
Ja, und bevor uns die Zuhörenden jetzt missverstehen, also wir behaupten ja nicht, dass Gesundheit unwichtig ist. Also ganz im Gegenteil, ne? Sie ist das Fundament von allem. Die Frage ist aber für uns, warum landet sie eben so selten ganz oben auf der echten Agenda von Vorständen und Geschäftsführung? Und die Antwort darauf, die ist aus unserer Sicht psychologisch und strukturell viel tiefgründiger, als uns vielleicht auch allen lieb ist.
Mhm. Ja, wir können ja mal direkt mit meiner Beobachtung aus meiner Zeit als Vorstand beginnen. Ja? Mhm. Also ich habe natürlich da auch unzählige Präsentationen gesehen zu Vertrieb, zu Digitalisierung, Risiken, M&A-Produktion. Ja? Aber wenn das Thema Gesundheit aufgerufen wurde, passierte etwas Faszinierendes. Wir haben es nicht ignoriert, weil wir böse Menschen waren oder uns das Wohl der Belegschaft egal war, aber es passierte ein unbewusster, sagen wir mal, kognitiver Reflex.
Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, also wir beide ja auch. Man steckt sofort in eine Schublade, ne? Das ist, glaube ich, das Problem. Und es geht ja nicht darum, dass man Gesundheit einfach nur anders nennen muss, weil das Wort jetzt hässlich ist. Das könnte man dann ja auch denken, okay, dann nennen wir es nicht mehr Gesundheit, sondern irgendwie anders. Sondern das Problem ist eigentlich viel tiefgründiger, ne? Also Wörter erzeugen Erwartungen. Und wenn ein CEO, du ja damals auch, ich hab's ja oft erlebt selber, wenn er dann eben die Begriffe Gesundheit hört, vielleicht auch noch Prävention, es ist ja auch ein unglaublich langfristig wirkender Begriff, Resilienz oder Gesundheitsförderung vielleicht auch hört, dann sortiert das Gehirn das automatisch in klassisch eine gelernte Kategorie ein und dann ist es irgendwie schon fast, ja, Schublade wieder zu.
Ja. Ne? Exakt, genau das. Also sobald im Vorstand die Begriffe Gesundheitstag, Gesundheitswoche oder so fielen, dann hatte ich natürlich auch sofort ein bestimmtes Bild im Kopf. Das waren dann so Obstkorb, Yogakurse, Rückenschule, Krankenkassenkooperation. Und dieses Bild ist im Management-Kontext fest verknüpft mit den Attributen Kostenstelle, Freiwilligkeit oder Fürsorge und vor allen Dingen Langfristigkeit, langfristiges Wohlfühlthema, ja. So, das sind dann alles Dinge, nice to have, wenn es gut läuft, wenn das Wetter schön ist. Aber sobald man im kräftigen Wetter ist oder Budgetkrise hat etc., dann sind es oft die ersten Dinge, die gestrichen werden.
Und dieses Bild, was dann eben sich so entwickelt, das hat eben absolut ja nichts mit dem eigentlichen, mit den Herausforderungen zu tun, die du dann ja auch hattest, ne? Oder auch die Organisationen dann haben. Und das ist ein psychologischer Mechanismus. Also das ist ein Mechanismus, der eigentlich auch direkt zum zweiten kritischen Punkt führt, nämlich, dass diese Vorentscheidung, ob etwas relevant ist oder nicht, die dann getroffen wird, die fällt ja oft in den ersten, sag mal, 30 Sekunden. Ne? Das kennst du ja wahrscheinlich nur zu gut. Ne? Du sitzt dann da und hörst das.
Absolut. Also exakt. Viele Gesundheitsverantwortliche glauben ja, als wenn sie nur lange genug ausholen, komplexe Studien zitieren und irgendwo, ja, sagen wir mal, den moralischen Zeigefinger heben, dann werden sie irgendwann verstanden. Ja. In Wahrheit wird in den Etagen extrem früh selektiert, relevant oder nicht relevant. Ja, also die Frage für mich als Vorstand war nie, ob ich mir höflich 45 Minuten lang PowerPoint-Folien anschaue. Die Frage war nach den ersten Sätzen beantwortet. Hat das, was hier präsentiert wird, einen direkten Einfluss auf unsere aktuellen Kernprobleme oder nicht?
Ja. Und das Tragische daran ist ja, dass in diesen ersten 30 Sekunden der Entscheider durch die Brille des Risikomanagements blickt. Also er sucht nach Lösungen für seine Herausforderungen, ob es jetzt aktuelle Lieferengpässe sind oder Umsatzeinbrüche, ne? Oder auch mittelfristige Richtungsentscheidungen, wie zum Beispiel demografische Entwicklung der Organisation, die er natürlich im Blick hat. Oder auch Qualitätsabbrüche. Also wenn du damit dann Gesundheitsförderung um die Ecke kommst, dann signalisierst du sofort, also unbewusst, ne, ja, ich habe eigentlich keine Lösung für deine Atemprobleme, ich will nur ein bisschen Kosmetik betreiben, so. Und damit schreibst du dir dann eigentlich dein eigenes, ich sag mal, Ticket in die Bedeutungslosigkeit oder wie man es nennen will, noch bevor du eigentlich auf Folie 3 angekommen bist, ne?
Ja, gut formuliert, ne? Ja, es ist so. Und wenn die Branche, sagen wir mit der klassischen Wohlfühlsprache der Gesundheitsbubble einsteigt, dann ist das Urteil nach einer halben Minute gefällt. Ja? Man wird dann in die HR-Spielecke sortiert, bekommt ein bisschen Budget, um das Gewissen zu beruhigen. Das kenne ich, ja, das habe ich auch leider so gemacht. Und wird aber bei den harten strukturellen Entscheidungen gar nicht erst mit an den Tisch geholt.
Ja.
Ja, und das bringt uns, ja, nennen wir es mal ruhig hart, auch zu einer gewissen Mitschuld der Branche. Ja. Die Branche und in dem Sinne wir auch alle da, die wir jetzt aktiv sind, haben uns über Jahre in einer selbstgeschaffenen Echokammer eingerichtet. Ja. Man badet in einer Suppe aus motivierten Fachkräften und spricht und predigt fast permanent zu den sowieso schon Bekehrten. Ja. Und das ist dann das Risiko, ja, dass man sich dann mit moralischen Appellen umgibt, statt die Sprache des Business zu lernen und zu sprechen.
Ja, das ist super, dass du das ansprichst. Das ist auch komplett meine Überzeugung. Also du sprichst die Echokammer an, ne? Also wir haben doch schon oft drüber gesprochen, dass man sich diese quasi so selbst geschaffen hat. Man spricht in seiner eigenen Bubble, alle sind überzeugt von dem, was sie tun und hören auch, dass die anderen überzeugt sind. Und man ist unter sich so, und wenn du dir eigentlich diese typischen BGM-Berichte auch anschaust, ne, dann liest du ja auch fast ausschließlich Aktivitätskennzahlen. Also da wird hochgehalten, ich sag's jetzt mal ganz provokant, ne, also ganz stolz so die Zahl der verteilten Äpfel gezählt. Ich weiß, das ist jetzt böse, aber auch, ne, die Klicks auf der Gesundheitsplattform oder die Teilnahmequoten beim Resilienzworkshop, also das ist so, und das erzählt man sich unter sich auf Kongressen und alle finden es klasse, so, ne?
Ja, und das ist genau der Punkt, denn ehrlicherweise im Management interessiert sich niemand zumindest dauerhaft für Aktivität um der Aktivität willen. Ja? Aktivität kostet ja erstmal nur Geld, ja. Spannend wird es dann, wenn sich ein relevantes Ergebnis einstellt, wenn sich Dinge wirklich spürbar und messbar verändern. Ja, wer Teilnehmerlisten an BGM-Aktiven zählt, betreibt ein Stück weit Alibi-Marketing, aber nicht wirklich Management.
Jetzt nochmal, vielleicht nur ganz kurz, das nochmal, weil nicht jeder ja jede Folge hört, vielleicht nochmal kurz aufzugreifen. Also es kommt ja noch ein drastischeres Problem hinzu, ne? Das wäre ja schon oft auch eben genannt haben. Ich nenne es mal jetzt die falsche Verhaltensprävention. Also wir buchen massenhaft Resilienztrainings, ne, damit die Mitarbeitenden lernen, in einem, ich sag mal, dysfunktionalen, überlasteten System irgendwie auszuhalten. Wie wir wissen, ist das das Gegenteil vom Management. Ja, das ist die, ich sag mal, man delegiert die Verantwortung an das Individuum. Also es ist schlicht billiger, es ist bequemer. Dann kann man einen Flyer über Achtsamkeit verteilen. Das geht natürlich viel leichter als, ich sag mal, die klassischen und auch die wirklich tatsächlichen krankmachenden Arbeitsbedingungen anzupacken. Und jetzt kommt's. Dabei ist es ja nicht einmal der Wille der Menschen, die sich jetzt um die Gesundheit der Mitarbeitenden kümmern, ne? Also sie wollen ja ernsthaft Gesundheitsvorsorge betreiben. Aber jetzt kommen wir zu meinem Punkt kommen. Aber indem wir, ich sag mal, diese Menschen alle sich damit beschäftigen, die auch intrinsisch motiviert sind oder das, aber indem sie sich dieser Dynamik anschließen, also damit wenigstens etwas passiert, ja, da hat sich das, ja, im Kern das BGM, also alle, die da irgendwie drumherum sind, da hat sich das BGM hier ungewollt zum Komplizen eines Systems gemacht, das eben nur Symptome bekämpft, statt Ursachen zu lösen.
Ja, Wolf, das ist ein absolut entscheidender Punkt.
Ja.
Was passiert dann nämlich? Wir verlagern das Problem auf das Individuum, ja, und damit entlasten wir im gewissen Sinne das Management von seiner eigentlichen Pflicht, und die ist ja am Ende die Organisationsentwicklung. Ja, das ist ja am Ende Teil der Organisationsentwicklung, das ist ein systemisches Thema. Wenn Prozesse schlecht aufgesetzt sind, Zielvorgaben unrealistisch sind oder wir an irgendeiner Stelle toxische Führung haben, ja, dann hilft auch der beste Yogakurs der Welt nicht weiter oder sagen wir, hilft ganz kurzfristig. Aber im Gegenteil, das ist dann wie ein Boomerang. Dann fühlen sich die Mitarbeitenden eher ein Stück weit verhöhnt, weil das System sagt ihnen, pass mal auf, wir erinnern zwar nicht dann auch um Stress, aber hier habt ihr das Webinar, damit ihr dann besser damit umgeht. Ja, es ist fast eine zynische Einstellung und man muss eigentlich sagen, das ist ein strukturelles Versagen im Gewand der Fürsorge.
Ja, und das meinte ich vorhin. Also es ist quasi ein Bumerang, ne? Also man hat sich da selbst irgendwie zum Komplizen gemacht und es ist ein Bumerang, der da entsteht. Und weil im Prinzip auch der Blick oder aber auch die Möglichkeit, sag mal, der Umsetzung für das Ganze fehlt. Ja, also entweder schaut man nicht richtig hin und weiß nicht, was man anders tun soll, oder aber man hat vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten, wie vorhin angesprochen. Also wirklich jetzt mal an die strukturellen Fehlbelastungen im Arbeitsprozess ranzugehen. Also echte Verhältnisprävention, die ja, wie wir ja alle wissen, einen ungleich höheren Hebel hat auf die Leistungsfähigkeit einer Organisation. Und auch, also als jedes, wie du es am Anfang gesagt hast, Nice-to-have-Angebot, ne? Das am Ende dann eben doch nicht, auch noch nicht mal dann die richtigen erreicht. Ne?
Ja, klar. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man jetzt nach vorne konstruktiv, Wolfgang, wie gelingt der Ausbruch aus diesem Dilemma? Ja, wenn es die besseren Argumente nicht sind und noch mehr Studien nicht sind, die den Hebel umlegen, was dann?
Also ich denke, viele in der Branche, die schon lange dabei sind, die denken da quasi täglich drüber nach. Viele, die neu reinkommen, für die ist das eigentlich noch gar kein Thema. Wieso? Hey, Gesundheit, wie wir gerade gesagt haben, es ist doch das Wichtigste. Und überhaupt muss ich das noch jemandem erklären. Aber vielleicht liegt unser fundamentaler Denkfehler eigentlich wirklich darin, dass wir Gesundheit in der Kommunikation fast immer als das Ziel formulieren. Ja, also nach dem Motto, wir müssen die Gesundheit unserer Mitarbeitenden verbessern. Das ist unser Ziel, deswegen machen wir das.
Ja, dann schlagt mal ein alternatives Denkmodell vor.
Ja, wir könnten mal anfangen, finde ich, Gesundheit konsequent als Ursache und als Voraussetzung zu betrachten. Also niemals jetzt, auch wie du es gerade gesagt hast, als den Selbstzweck. Ja, also Aktivitäten, ja, warum, okay. Denn schau mal, also niemand im Unternehmen betrachtet zum Beispiel eine funktionierende IT-Infrastruktur, ne? Oder auch stabile Logistikprozesse oder so als das oberste Unternehmensziel. Ja. Trotzdem würde kein CEO der Welt auf die Idee kommen, die IT abzuschalten und Kosten zu sparen. Ja. Warum? Weil jeder weiß, dass ohne IT der Laden steht. IT ist die zwingende Voraussetzung für Wertschöpfung.
Ja, das gefällt mir. Ich finde das ein hervorragendes Bild. Aber wenn wir die Gesundheit so einbetten, ändert sich die gesamte Logik.
Ja? Genau.
Physische, psychische Gesundheit sind keine moralischen Ziele, die man sich leistet, wenn am Ende des Jahres Geld übrig ist. Also sie sind umgekehrt der Hebel an die fundamentale Bedingung dafür, dass eine Organisation überhaupt performen kann. Ja, wenn die IT abstürzt, ist der Schaden sofort sichtbar. Wenn die Belegschaft durch schlechte Strukturen verschlissen wird, merken wir es halt oft erst verzögert, dann aber auch umso stärker. Fehlzeiten, Fluktuation, Qualitätsmängel und auch irgendwo so, nennen wir es mal, Innovationsblockaden.
Ja, genau, das ist so eine Art unsichtbare Erosion, ne? Also wo die Leistungskraft dann versickert. Also wenn ein Werkzeug stumpf ist, dann bricht es irgendwann ab. Das kapiert der Betriebsleiter sofort. Also wenn aber dann Arbeitsabläufe zum Beispiel so reibungsvoll gestaltet sind, dass die psychische Energie der Menschen aufgefressen wird, dann sieht man das nicht auf den ersten Blick meistens. Und wir müssen Gesundheit als das begreifen, was sie ist. Sie ist die kritische Betriebsinfrastruktur einer Organisation. Mhm. Also ein kluger CFO, der investiert in die Instandhaltung seiner Maschinen, wir haben es über Software gesprochen, IT gerade, lange bevor sie ausfallen. Und genauso müssen wir die Instandhaltung, sage ich jetzt mal, der menschlichen Leistungsfähigkeit steuern.
Ja, und ich glaube, das ist genau das, was verstanden werden muss. Die Gesundheit wirkt zwar nie direkt oder fast nie direkt auf die Gewinn- und Verlustrechnung direkt, sie wirkt aber immer indirekt über die funktionale Leistungsfähigkeit der Organisation. Ja. Wenn wir also aufhören, Gesundheit als emotionales Ziel zu verkaufen und stattdessen messbar machen, wo gesunde Strukturen blockiert sind und dadurch Leistungskraft verloren geht, dann haben wir eben ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Diskussion, die wir dann führen. Klar, jetzt, ich höre schon direkt die Stimmen von vielen, die dann sagen, auch in der Branche, aber ist doch alles schon längst bewiesen. Es gibt hunderte Studien, die den ROI zeigen. Das wissen wir doch schon längst. Ja.
Ja, genau. Richtig. Habe ich auch gerade dran gedacht. Also wir wissen das. Es ist dieses Thema, ne? In unserer Bubble sprechen wir auch darüber und schütteln uns schon den Kopf mittlerweile. Aber dieses Wissen, es reicht eben nicht aus. Ja. Und das ist der Punkt, den viele Gesundheitsakteure massiv unterschätzen, meiner Meinung nach. das generell Management funktioniert nicht nach absoluten Wahrheiten. Ja? Management funktioniert nach Relevanz, Prioritäten und auch vor allen Dingen akuten Entscheidungen, also die getroffen werden müssen. Teilweise unter Unsicherheit, ja, so wie heute.
Ja, vollkommen richtig. Ich meine, ich erinnere mich an meine Zeit als Vorstand, stand ich jeden Tag natürlich vor einem Berg von Themen, die alle auf ihre Art wichtig oder wahr waren. Ja, aber im Vorstandsraum gewinnt nicht automatisch das Thema, das am wichtigsten klingt. Es gewinnt das Thema, das in genau diesem spezifischen Moment auch die höchste Dringlichkeit und die Relevanz für, sei es das Überleben oder den Erfolg des Kerngeschäfts besitzt, ja. Mhm. Und wenn du dann natürlich als BGM-Verantwortlicher zum Beispiel nicht zeigen kannst, wie dein Thema, sagen wir mal, den Fachkräftemangel lindert oder die Lieferfähigkeit sichert oder die Innovationskraft stärkt, ja, dann gehst du trotz aller wissenschaftlichen Wahrheiten leer aus.
Ja, weil reine Wahrheit im Tagesgeschäft einfach stumpf ist, ne? Also ein Vorstand, der leitet ja kein wissenschaftliches Institut, ja, sondern ein Wirtschaftsunternehmen, das im Wettbewerb steht vor allen Dingen. Und einem CEO nützt die Information, Gesundheit ist wichtig, eben ziemlich wenig. Ne? Das weiß er ja. Für seine anstehende Aufsichtsratssitzung nützt ihm das eigentlich gar nicht. Ja, was er braucht, ist die Übersetzung. Ne? Also in, wie du es schon sagst, in eine Relevanz für sein operatives Geschäft. Ja? Also wenn wir Struktur X nicht ändern, verlieren wir im nächsten Quartal 5% unserer Produktivitätskapazität, sage ich jetzt mal, ne? Durch zum Beispiel durch Erschöpfung oder durch die Fluktuation. Oder
ja. Ja.
Und das ist eine Managementsprache, auf die man reagieren kann und
ja, auch muss. Denn das erwarte ich ja als Führungskraft, Geschäftsführer, Vorstand, ja auch von den anderen Bereichen, dass sie so sprechen. Ja, sag mal, weil der Schwenk bisher vom ideologischen Mitstreit dahin zur Führungsebene nicht geschafft wurde. Und wir müssen halt anerkennen, ein Unternehmer macht Gesundheit nicht aus reiner Nächstenliebe. Es muss einen Beitrag zur Wertschöpfung leisten. Ja, und wenn es das nicht tut und oder wenn wir das nicht nachweisen können, bleibt es ja eine HR-Spielwiese, die immer das Risiko läuft, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.
BGM muss Umsatz und Ergebnis bringen, sonst macht es der Unternehmer nicht. Ja?
Bert Rürup, ganz genau. Der hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Na Wolfgang, lass uns mal zusammenfassen. Niemand kauft Gesundheit um der Gesundheit willen.
Ja? Oh ja, das muss man einfach erkennen. Ja, in der jetzigen Zeit umso mehr. Vielleicht war das vor 10, 15 Jahren einfach noch anders. Ne? Und man müsste es vielleicht mal so für sich vergleichen, weil niemand kauft ja Digitalisierung um der Digitalisierung willen. Ja? Oder ich sag mal Qualitätsmanagement zum Selbstzweck. Es hat einen tieferen Hintergrund und das Ziel ist einfach ein anderes. Und Unternehmen investieren in Voraussetzungen, die sie dann zukunftsfähig und leistungsfähig machen. Und das ist, da muss eben Gesundheit auch positioniert werden.
Ja, und das heißt am Ende, dass das Problem nicht so sehr an den Inhalten liegt, sondern an unserem gewissen Unvermögen, die psychologischen Schubladen aufzubrechen und den Fokus weg vom individuellen Verhalten nach dem Motto, trink mehr Wasser, mach mehr Yoga, mach deinen Waldlauf, hin zu gesunden Organisationsstrukturen zu lenken.
Ja, genau. Ich denke vor allen Dingen, dass das eine große Chance ist auch für die Zukunft. Ja, wenn wir eben nicht noch mehr in Aktionismus verfallen, nicht noch mehr in, ich sag mal, bunte Plattformen investieren oder auch, ich sag mal, Gesundheit als Benefit zu verkaufen, da tut sich die Branche auch keinen Gefallen, sondern wirklich wir müssen hier einen radikalen Schwenk einfach wagen, so weg von der reinen Wohlfühlaktivität, ne? Dass es das Ziel auch ist, Gesundheit zu fördern, das haben wir gerade angesprochen, sondern hin zu einem echten Managementsystem, das auch wirklich einen Beitrag leistet zu gesunden Bedingungen. Ja, das ist die Grundlage dann für Gesundheit, für Leistungsfähigkeit, eben aber auch zum dauerhaften Erfolg der Organisation beiträgt. Und das müssen wir sichtbar machen. Das muss steuerbar sein. Und ich glaube, das ist die entscheidende Herausforderung auch unserer Branche.
Ja, und erst dann sprechen wir nicht mehr über ein optionales Randthema, sondern über einen der kritischsten Erfolgsfaktoren. Und vielleicht sogar, wenn man sich die nächsten 10, 20 Jahre anschaut, bei den anstehenden Transformationen, den kritischsten Erfolgsfaktor überhaupt. der vor uns steht, ja. Also, deswegen, genau in diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt eine erfolgreiche Woche, schaut gut nach euren Teams und natürlich danke euch fürs Zuhören.
Ja, macht's gut. Vielleicht sorgt für klare Worte, dreht den Spieß mal um, und vielleicht sorgt ihr so für Verständnis auf Geschäftsführerebene. Wir hoffen, ihr konntet ein paar Anregungen mitnehmen und vor allem kommt gut durch die Hitze und habt eine erfolgreiche Woche. Bis nächsten Montag.
Bis Montag.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.